Streitkultur sieht bei mir wie folgt aus. Sauer sein, dann auf Nachfrage dreimal sagen, ist nichts. Und dann in einem Moment, in dem wirklich niemand mehr damit rechnet, richtig austeilen. Und dann aber auch vorwerfen, der andere hätte ja auch mal fragen können. So mache ich das, macht gar keinen Sinn. Jeder Joghurt hat mehr Kulturen als ich beim Streiten. Und ich nehme ganz stark an, dass das nicht der richtige Weg ist, um ans Ziel zu kommen.
Ich möchte bei Bildern bleiben. Also du hast der Streitkultur sozusagen die Kinderzimmertür vor der Nase zugeschlagen. Da hat sich nichts mehr entwickelt in den letzten 30 Jahren.
Ja.
Ich würde mir persönlich auch attestieren, dass ich da ungesund bauchgeleitet bin. Ich bin aber auch, das finde ich ist so ein großer Fakt, ich bin so klein.
Also was?
Ich, ja, bin körpermäßig so klein, dass ich immer denke, die Leute sind auch nachsichtig wie beim Kleinkind.
Das glaube ich auch tatsächlich.
Ja. Im Privaten ist es okay, im Beruflichen, naja, geht so. Also wenn man mal eine Diskussion hat mit dem Chef oder mit einem Mobilfunkanbieter oder man hat Handwerker zu Hause oder auch in der Kassenschlange, da kann ich nicht gut streiten. Ich fange schnell an zu weinen.
Ich auch vor Wut. Ja. Manchmal auch vor Wut. Auf mich selbst, aber das würde ich nie sagen, dass ich selber schuld bin. Also das Thema Selbstreflexion können wir an dieser Stelle schon mal abhaken. Jetzt die Therapie, weil wenn schon Streit, dann auch gewinnen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Streit. Wie gewinne ich immer? Wobei man von der Fragestellung schon mal ein bisschen zurücktreten muss, weil ich glaube, gewinnen ist ja eher selten das Ziel eines Streits. Also am Ende zählt ja dann eigentlich meistens die Lösung eines Problems.
So sollte das sein, aber ich will bezweifeln, dass das wirklich immer mein Antrieb ist. Also mein Antrieb ist schon eher zu gewinnen und das Ganze zu betrachten wie ein Tischtennisspiel, ehrlich gesagt.
Aber ich finde, man muss schon aufpassen, wo man das Battlefield aufmacht und wo man eher sagt, ist egal.
Das stimmt. Ich habe gelesen übrigens, Steffi, dass nur zwischen 1,5 und 2,5% der Bevölkerung als richtig Querulanten im psychiatrischen Sinne gelten beim Streiten. Ich habe das bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur gehört. Ich würde sagen, mit etwa 1,5% davon war ich schon zusammen. Ups, naja.
Ja, und einen Tipp können wir euch vorher schon mal geben. Der Satz, du bist wie deine Mutter, führt selten zum Ziel. Das kann ich schon mal vorweg sagen. So.
Total. Wir haben es in der letzten Folge, als wir euch eröffnet haben, worum es diesmal geht, schon kurz drüber gesprochen, wie wir so streiten. Ich bin Typ passiv-aggressiv, ich implodiere eher. Und weißt du, was ich nicht kann und was ich total gerne lernen würde und wo ich auch Lust hätte, ob wir da mal so eine Art Retreat zusammen machen könnten?
Töpfern?
Auch, kann ich auch nicht. Ich kann nicht schreien. Und ich würde gern mich mal entfesseln. Ich kann nicht mal auf dem Coldplay-Konzert beim Stadion-Rock-Hit Viva la Vida, kann ich nicht mal inbrünstig mitgrölen. Da habe ich schon eine Hemmschwelle.
Also,
ich kann nicht laut werden.
Falls du noch eine neue Wohnung suchst, nehmt dies, Vermieter und Vermieterin.
Ja, das ist... Ich erinnere
mich
nicht.
Kannst du das von der Stimme her nicht?
Doch, das glaube ich schon. Aber ich kann nicht so loslassen. Und ich erinnere mich wirklich nicht, wann ich das letzte Mal richtig jemanden angeschrien habe. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jemals gemacht habe.
Wir gehen ja demnächst auf die Lebensfreudemesse.
Ich
denke, da gibt es auch einen Schreistand.
Die Lebensfreudemesse. Wenn ihr euch fragt, worüber wir da die ganze Zeit sprechen, letzte Folge auch schon, einfach mal googeln.
Du bist ja unsere Studienmaus.
Ich habe auch eine Studie mitgebracht.
Kompensation deines nicht vollendeten Studiums. Hast du eine?
Eine Studie fand ich spannend. Ich meine, wir sprechen ja heute in Bezug auf Streit natürlich nicht nur über so Partnerschaftsstreitigkeiten, sondern, wie wir eingangs schon gesagt haben, auch über Streit bei der Arbeit im Team mit dem Chef oder im Alltag. Weiß ich nicht, in der Kassenschlange, wie du gesagt hast, mit Handwerkern oder mit Gott weiß wem. Aber ich finde, viel Streit spielt sich, das werdet ihr kennen, sicherlich schon in Partnerschaften oder ich sag mal in zwischenmenschlichen emotionalen Beziehungen ab. Und ich habe eine repräsentative Studie von Parship zusammen mit InnoFact, mit diesem Meinungsforschungsinstitut gefunden. Da geht es darum, wie oft Paare streiten. Und da wüsste ich gerne, wo du dich einsortierst.
In der Woche oder am Tag oder im Monat?
Pass auf, ich sag also 42% der Paare streiten sich 1 bis 2 Mal im Monat. 11% mehrmals die Woche, 5% mehrmals täglich, 29% streiten nicht, sondern schweigen sich an. Wo würdest du dich da einsortieren?
Also je nach Situation, in den Ferien oder rund um Weihnachten mehrmals täglich. Ansonsten auf jeden Fall ein paar Mal die Woche. Aber das gehört für mich ja auch irgendwie dazu. Also das ist jetzt kein Grund zu sagen, das läuft nicht.
Nee, im Gegenteil. Also nee, nicht im Gegenteil.
Kommunikation ist ja meistens...
Also ich würde auch lieber... Ich kann mich da noch nicht so richtig einsortieren, aber es gilt nicht. Ich bin mit meinem Freund erst ein Jahr zusammen. Ich glaube, das ist alles ja noch... Das wird sich noch verändern wahrscheinlich. Bisher haben wir noch nicht so viel gestritten. Glaube aber, dass es gesünder ist, wenn man sich einsortieren kann in die Spalte, keine Ahnung, mehrmals die Woche, als in die Spalte, man streitet gar nicht, sondern schweigt sich an. Das kann nicht richtig
dazu
sein.
Dazu habe ich übrigens auch eine Studie gefunden von Statista von 2019. Und zwar haben die unterschiedlichen Streitgründe nach Beziehungsdauer aufgefächert. Und der häufigste
Ich will raten.
Ja, du darfst raten. Der häufigste Streitgrund ist in allen Gruppen.
In allen Gruppen? Mhm. Eifersucht?
Nee, das nur am Anfang. Also wenn du mit dem man über 20 Jahre zusammen bist.
Ist man nicht mal eifersüchtig. Ich habe keine Erfahrungswerte. Haushalt?
Ja, im weitesten Sinne, es geht um Unordnung.
Ja.
Oder Ordnung des anderen, ne? Vor allen Dingen die Beziehungen, die so zwischen 5 und 10 Jahre laufen, die scheinen da höchsten Diskussionsbedarf zu haben. Kann sich auf was freuen.
Und falls das bei euch Thema ist, hört euch die Flexikon-Folge zum Thema Chaos. Wie bekomme ich Ordnung in mein Chaos? Genau, so hieß
das. Das stimmt, aber diese Gruppe derer, die zwischen 5 und 10 Jahre zusammen sind, die regen sich im Prinzip über alles auf. Ach da so, wird okay. viel gestritten. Gute Nachrichten, wer 20 Jahre und länger mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen ist, streitet dann deutlich weniger. Nur bei einem Thema, beim Thema Fast geht bei dieser Gruppe noch ordentlich der Puls. Ja, aber das sind vermutlich ja ältere Personengruppen. Und da,
geht bei mir in Sachen Fastil auch der Puls übrigens. Bei der älteren
Richtig,
Generation.
Wenn der Günther da im Seat Alhambra nochmal den inneren Schummi rauslässt, ist man natürlich, ist man schnell sauer. Immer eingeschnappt und ängstlich. Und da kann man schon. Ich möchte aber keine Gräben aufreißen zwischen Jung und Alt, denn das wird in unserer nächsten Folge ein Thema sein.
Wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben, mit wem wir heute sprechen?
Ja.
Ich habe gesprochen mit Julia Marie Welker, Präsidentin des Debattierclubs in Hamburg. Die kann sogar Streitigkeiten gewinnen in Standpunkten, die sie nicht mal persönlich vertritt. Also die argumentiert dich in jedem Thema in Grund und Boden. Da ist Gegenwehr zwecklos. Das wollen wir auch lernen von Jule. Und Frank Naumann, der ist Kommunikationspsychologe und der erklärt uns nachher, was das Wichtige an diesem maximal nervigen Wort Ich-Botschaft ist, die wir immer benutzen sollen und warum Kompromisse schlechter sind als ihr Ruf.
Okay. Dann du noch vorweg, an, ne? Wenn ihr Probleme mit eurem Telegram-Kanal habt oder euch gerade vor dem Verkehrsministerium festgeklebt habt und da unterschiedlicher Meinung mit der Regierung seid, dann ist diese Folge nichts für euch.
So,
dann
ja.
braucht ihr
Hilfe, Rechtsbeistand.
Professionelle Hilfe oder wenigstens eine Rechtsschutzversicherung. Da müssen Profis ran und mit so einem habe ich gesprochen. Mein Flexperte ist Jurist. Dr. Christian Scherz ist Pain in the Ass der Boulevardmedien. Ich hole ein bisschen weiter aus, weil ich finde, den muss man gut vorstellen.
Ja.
Also wer sich als Promi in seiner Privatsphäre verletzt fühlt, weil er in Unterhose den Müll rausgebracht hat und davon ein Foto davon nächsten Donnerstag der Aufmacher der aktuellen Gisela ist oder so, der hat im besten Fall die Telefonnummer von Dr. Christian Scherz. Und die haben einige. Also laut Wikipedia hat er schon im Auftrag von Barbara Schöneberger, Olli Pocher, Karl Theodor zu Gutenberg, Claudia Roth oder auch Jan Böhmermann gearbeitet.
Oh, das finde ich spannend.
Mhm. Das heißt, über die Sympathie und die Geschmacksgrenzen hinaus hat er die sehr erfolgreich verteidigt. Mhm. Ich verweise jetzt extra auf Wikipedia, weil ich will ja nicht in dieselbe Falle tappen wie die Leute, die ihr verklagt.
Ja, du willst nicht die Nächste sein.
Ja, einer der bekanntesten Fälle in letzter Zeit war wahrscheinlich Klaas Relotius. Ihr erinnert euch an den. Soweit das Name-Dropping. Dr. Christian Scherz ist bekannt dafür, Menschen zu verteidigen, die ihre Würde verloren haben, weil sie zum Beispiel in irgendeiner Weise skrupellosem Journalismus zum Opfer gefallen sind. Und das erklärt er so.
Die Fälle, wo ich wirklich sage, manchmal wie in so einem Film, am Ende so eines Films, okay, you've got it, waren immer wieder Fälle, wo ich Menschen vertreten habe, die überhaupt nicht berühmt sind und nicht in der Öffentlichkeit stehen und durch einen Schicksalsschlag in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dann völlig schutzlos sind, weil sie anders als ein Politiker oder Popstar oder Journalist das alles nicht kennen. Und wenn es mir da gelingt, etwa Eltern, wo das Kind verstorben ist, habe ich es leider auch ein paar Mal gehabt, durch Mordfälle, durch Straftaten, durch Unfälle und dann die Medienmeute, bei denen vor der Tür steht. Und wenn ich den Menschen geholfen habe, einfach weil ich nachhaltig war und schnell und auch teilweise sehr aggressiv Medien davon abhalten konnte, die Rechte dieser Leute zu verletzen und sie dann zumindest in ihrer Trauer geschützt bleiben. Das sind die Fälle, auf die ich wirklich, wirklich stolz bin.
Nun ist Christian Scherz aber Anwalt und nicht Robin Hood. Das heißt, er steht nicht zwangsläufig auf der Seite der moralisch Tadellosen, ist ja klar.
Es ist unser Handwerk, dass wir in der Lage sind, für eine Partei radikal Interessenvertreter zu sein, unabhängig von der Frage, wie wir persönlich den Fall sehen. Und gehen Sie davon aus, auch ich habe in meinem Leben schon Verfahren betrieben, wo ich wusste, dass ich das Argument, was ich gerade vortrage, wahrscheinlich nicht zielführend ist. Aber ich muss es eben, wenn ich handwerklich sauber bin, hinkriegen. Wie ein Chirurg seine Schnitte setzen können muss, muss ein Rechtsanwalt im Plädoyer die besten Argumente für seinen Mandanten ins Feld führen, unabhängig von seiner persönlichen Sicht.
Ich habe das mal vorweggesetzt, weil ich glaube, dass so ein bisschen Chirurgie uns ganz gut tut, uns bauchgesteuerten Menschen. Mhm. Und da ist Christian Scherz mit seiner berufsbedingten Genauigkeit sicher ein guter Ratgeber. Wenn ich streite, dann gibt es eine Sache, die mir über kurz oder lang die Beine wegzieht, und das ist gefährliches Halbwissen. Ich habe allerdings häufig das Gefühl, dass anderen Leuten gar nicht so wichtig ist, ob das, was sie sagen, jetzt Hand und Fuß hat, ehrlich gesagt. Aber wer prüft schon alles nach? Ist bei Gericht sicher anders. Deshalb meine Frage an Dr. Christian Scherz. Welchen Stellenwert hatte eine gute Recherche?
Also, ich bin der festen Überzeugung, das bringe ich auch meinen Studenten an der Uni bei und auch meinen Referendaren, die bei mir lernen, dass die Klärung des Sachverhalts das Allerwichtigste ist, was der Anwalt machen muss. Und in unserem Fall ist es so, tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, der Anwalt, der anders als vielleicht der andere Anwalt den Sachverhalt durchdrungen hat und ihn kennt und auch die Beweisbarkeit kennt, die Beweislage kennt, die Abläufe, gewinnt im Zweifel den Prozess und den Streit. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich ein Mandat übernehme, ist die allererste Frage, was ist passiert? Ich möchte genau wissen, was passiert ist. Und zwar rückhaltlos wissen, was passiert ist. Ich möchte, dass alle Facetten dieses Falls mir mitgeteilt werden, weil alles relevant sein kann. Und nichts ist schlimmer, als im Prozess im Gerichtssaal zu stehen und der Gegner spielt Ihnen irgendein Argument aus dem Sachverhalt, von dem Sie keine Ahnung haben. Dann zerfräst Ihre Argumentation. Was mir glücklicherweise selten passiert ist, aber es ist deswegen die wichtigste Pflicht, sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, dass wir den Sachverhalt durchdrungen haben.
Sehr gut, dass du darauf hingewiesen hast. Ja. Hast du toll gemacht.
Ich glaube, das ist natürlich schwierig, wenn du in der Kölner Innenstadt einen Parkplatz suchst und dir den jemand von der Nase wegschnappt, dann ist es relativ schwierig, den Streit mit einer guten Recherche dann anzuzetteln.
Lässt sich nicht auf jeden Streit anwenden.
Genau, also da hast du eher mit den Emotionen zu tun, die du in den Griff kriegen musst. Aber manchmal gibt es ja so eine Diskussion zum Thema, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Thema Überstunden, ne? Oder du liegst mit einem Handwerker über Kreuz oder so. Und da ist eine gute Vorbereitung halt das A und O. Und wenn der Dr. Scherz das sagt, dann ist es ja vielleicht genau der richtige Impuls für euch oder für uns, demnächst mal ein bisschen Vorbereitung spielen zu lassen. Wenn sich dann aber doch so eine Infolücke auftut, das passiert dem Besten. Was dann?
Mir sagte mal ein Kollege von Ihnen, Herr Scherz, ich würde gerne mal das Geheimnis Ihrer Arbeit erfahren, in einem persönlichen Porträt über Sie in einer Zeitung. Da habe ich gesagt, warum sollte ich Ihnen das erzählen? Weil das ist ja meine Währung. Aber ich will es mal so sagen. Das Erste, was Sie machen können, wenn der Gegner ein Argument spielt, womit Sie nicht gerechnet haben, ist, dass Sie das Gericht um eine sofortige Unterbrechung bitten, weil Sie telefonieren müssen, weil nur ein anderer, also das ist möglich tatsächlich, oder weil Sie mit dem Mandanten telefonieren müssen, weil er nicht dabei ist. Deswegen nehme ich auch oftmals die Mandanten nicht mit zu Gericht, sondern lasse sie irgendwo sein, damit ich immer sagen kann, das muss ich mit meinem Mandanten kurz besprechen, darf ich um eine Unterbrechung bitten. Und in dieser Zeit der Unterbrechung können Sie erstens Ihre Gedanken sammeln und können das Argument nochmal durchdringen oder auch vielleicht sogar den Sachverhalt nochmal ergänzend klären. Und oft ist es so, da kommt Ihnen ein Argument, was Ihnen vielleicht die Beine weghauen könnte im Gerichtsverfahren in der Verhandlung entgegen. Und dann stellt sich aber bei der Unterbrechung der Verhandlung raus, wenn Sie dann telefonieren mit dem Klienten, dass das so einfach nicht stimmt. Das ist immer der beste Weg. Was natürlich auch möglich ist, das ist jetzt ein bisschen fies, ehrlich gesagt, aber wenn ich merke, dass der gegnerische Anwalt bei seinem Plädoyer auch auf einen guten Rechtsgedanken kommt oder auf ein Argument, was zielführend sein könnte, kann man ihn auch einfach mal unterbrechen und verwirren, indem man ihn auf einen anderen Punkt hinweist. Oder als ich anfing als junger Anwalt, sagte mir mal ein sehr alter, gestandener Rechtsanwalt, weißt du, Junge, wenn der Gegner auf ein gutes Argument kommt in der Verhandlung und der heißt Schulz, dann nennst du ihn plötzlich Scholz und sagst zu ihm, Herr Dr. Scholz, da muss er nämlich erstens sagen, ich heiße nicht Scholz, sondern Schulz und ich bin auch nicht promoviert. Und dann ist er schon so verwirrt, dass er seinen Gedanken vergessen hat. Und die Verwirrung führt natürlich dann manchmal dazu, dass das Argument vergessen wird.
Ich sag mal so, wenn man in einem Beziehungsstreit aus Versehen den falschen Namen sagt, führt das oft eher zu noch mehr Streit.
Ja, es sei denn, du bist Lothar Matthäus, da kann das schon mal passieren.
Hast du schon mal einen Streit unterbrochen, nicht um rauszugehen und in ein Kissen zu schreien, sondern bist rausgegangen, um dich zu sortieren?
Ja.
Oder noch mal? Ja,
tatsächlich.
Das finde ich sehr...
Das ist doch unser Kniff für alle Situationen.
Mein Kniff ist Humor.
Nein, aber zu sagen, ich muss mal. Es war doch in der anderen Folge schon mal, wo es darum um Schüchternheit ging.
Stimmt, wie kommt man aus so unangenehmen Partygesprächen raus?
Du, ich muss mal. Ich muss mal groß.
Das hast du richtig.
Ich hasse richtig Zeit. Aber, ja, warum denn nicht? Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen, also nicht in jeder Besprechung, ja. Aber ich muss mal oder ich muss mal kurz raus, finde ich eigentlich ganz cool,
gut,
um dann
ja.
auch mal nachzudenken. Man kann auch sagen, ich muss mal drüber schlafen. Also das ist jetzt vielleicht vor Gericht jetzt nicht der beste Griff, aber sonst kann man ja auch sagen, tut mir leid, ich muss hier mal einmal drüber schlafen, können wir morgen weitermachen.
Ja. Ja, ich finde, das ist ein richtig guter Tipp. Ich habe das noch nie gemacht.
Wahrscheinlich nicht, aber...
Nö, ich bin immer einfach durcheskaliert.
Du,
aber
kannst du denn ins Bett gehen,
nein,
wenn der Streit
nicht
beendet? Ja, das ist schlecht.
Ich kann Streit nicht ertragen.
Ja.
Und das ist sehr zum Vorteil der Menschen, die mit mir streiten, weil je später der Tag wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einknicke. Weil ich einfach weiß, dass ich nicht schlafen kann, wenn Dinge ungeklärt sind. Und das ist mit jedem so. In Familienstreits, mit Freunden, mit Partner, immer. Also wer mit mir streiten will, gern kurz vor Mitternacht, da bin ich so müde, da knicke ich direkt ein.
Aber wir wollen ja hier lernen.
Ja,
wir wollen
ja,
dass du hier als besserer Mensch rausgehst.
Du auch.
Andere Sache, wenn man in einer Diskussion ein bisschen Vorlauf hat und sich so ein bisschen einschießen kann und man ein bisschen überlegen, so, ah, wo könnte das hinführen, dann ist es auch nicht falsch, mal die Perspektive zu wechseln.
Also ich versuche immer auch antizipiert die Argumente des Gegners vorwegzunehmen, dass ich weiß, was kann von denen kommen, um sie jetzt im Vorfeld schon wegschießen zu können, klar.
Was ja leider nicht geht, wir sind ja beide so vorbereitende Typen, also wir überlegen uns ja auch für diese Sendung sehr, sehr viel, aber man kann natürlich als Anwalt kein Drehbuch schreiben, ne? Also man weiß ja nicht, was das Gericht sagt oder was der gegnerische Anwalt sagt.
Für einen Streit ja leider auch nicht, ne?
Nee, nicht so richtig, aber Tipp von Dr. Scherz, aufgeben ist keine Option, dann wird es erst richtig lustig.
Das ist zwar echt mega anstrengend, mitunter, weil man verliert da auch manchmal 2 Kilo in der Verhandlung, weil man einfach wirklich sich zusammen seine Gedanken beieinander haben muss. Aber es ist die feinste Aufgabe des Anwalts ist es eigentlich, wenn so ein ehrenwürdiger Oberlandesgerichtssenat heraustritt in den Roben und sich hinsetzt und die Richter mit ihren grauen Haaren ihnen sagen, Herr Scherz, wir sehen es anders als Sie, wir geben Ihrer Klage keine Chance aus folgenden Argumenten. Dann nochmal in die Bütt zu gehen, eine Stunde zu plädieren und den Senat in der Rechtsauffassung zu drehen, das ist somit das, ich sag's mal, Geilste, was man, wenn man das schafft, was man als Anwalt schaffen kann. Das muss man sich vorstellen, wie vielleicht so ein Marathonlauf manchmal, weil man sich wirklich zusammenreißen muss, die Argumentation stärken muss. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, uns ganz klar zu sagen, nicht nur wie sie die Worte wählen, sondern wie sie einfach auch performen.
Klingt fast, als hätte er richtig Bock auf seinen Job.
Hat er. Ne? Und ich finde, diese Info hat jetzt keinen direkten Effekt auf Streittipps für den Hausgebrauch, aber ich finde es sehr lehrreich und irgendwie auch spannend, jemand mal über die Schulter zu gucken, der beruflich so erfolgreich streitet, auch nochmal zu sagen, ja, wenn du da komplett ausgehebelt worden bist mit all deinen Argumenten, es lohnt sich trotzdem nochmal, gegebenenfalls
sich aufzubäumen,
dich reinzuhängen. Andere Sache, die man sehr gut aufs Private übertragen kann, ist der folgende Tipp von Christian Scherz. Ich habe ihn gefragt, welche Tipps er seinen Studenten denn sonst noch so mitgibt.
Also wenn Sie eine Zeugenvernehmung haben, eine sogenannte Beweisaufnahme, wenn es um einen Sachverhalt geht, der streitig ist und bewiesen werden muss, und der Gegner hat einen Zeugen benannt, dann sollte man möglichst den nicht inquisitorisch befragen, weil daran erkennen Sie offen gesagt manchmal auch nicht so kluge Kollegen. Wenn die dann da so reingehen und versuchen, den auseinanderzunehmen, ist es oftmals so, dass die dann nochmal sehr nachhaltig das bestätigen, was Sie gerade gesagt haben und damit noch glaubwürdiger werden. Und deswegen ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, ich gehe da nur rein und gehe den Zeugen an, wenn ich das Gefühl habe, den kann man überführen, dass er die Unwahrheit sagt. Man kann ihn vielleicht auch dazu bringen, seine Aussage zu revidieren oder zu relativieren und damit ist sie dann praktisch nicht mehr so gut verwertbar, wie es am Anfang scheint. Aber das sind schon so Tipps, die man geben kann, klar.
Ich finde das total schlüssig. Mach mal ein Beispiel, ja? Also, du fragst deinen 17-jährigen Bruder, hast du die Milch ausgesoffen und die leere Tüte wieder in den Kühlschrank gestellt, ne? Antwort, ja. Sagt er, nein. Kannst du auch Finn Lukas fragen, der war den ganzen Vormittag hier und hat mit mir Call of Duty gezockt. So. Und dann fragst du Finn Lukas, hat mein Bruder die Milch ausgesoffen und wieder in den Kühlschrank gestellt? Sagt er natürlich, nein. Und dann steht schon 2-1 und da kommst du natürlich schlecht wieder raus. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass Dr. Christian Scherz Berufliches und Privates trennt. Er versucht es auf jeden Fall.
Mir wurde immer wieder gesagt im Privaten, ohne jetzt konkret zu werden, jetzt bist du wieder dieser scheiß Anwalt, der mich an die Wand spielt. Natürlich, da muss man auch echt aufpassen, auch im Privatleben, auch mit Familie und so weiter. Nun komme ich aus einer Familie, sind nur Juristen. Meine Mutter sagt immer, es ist unerträglich, euch 4 hier am Tisch zu haben. Aber man muss schon aufpassen in den anderen Lebensbereichen. Das ist ja, wenn Sie das 30 Jahre machen und diesen Beruf wirklich, den Beruf muss man leben, den übt man nicht aus, man lebt diesen Beruf. Jedenfalls so, wie ich es verstehe. Dann ist es Ihnen in die DNA übergegangen. Und deswegen sind Sie es immer. Also wenn ich natürlich im Privaten, wenn ich Stress mit meinen Handwerkern habe, kann ich es besser formulieren als vielleicht jetzt ein Studienrat, warum er gerade diese Wand nochmal anstreichen muss. Das kriege ich schon hin. So. Das hilft im Gebrauchtwagenkauf und auch beim Vermieter, klar. Aber in privaten Beziehungen muss man versuchen, das abzulegen und vielleicht manchmal auch so ein bisschen sich wieder an dieses Kindliche zurückzuerinnern, wie man früher war oder wie man vor dieser Ausbildung war. Ja.
Ich glaube gar nicht, dass man das ablegen kann. Ich meine, man will ja dann wahrscheinlich auch im privaten Streit gewinnen, oder? Man verliert ja dann nicht mit Absicht, das ist eine emotionale.
Das ist wie Malefiz gegen eine 3-Jährige zu spielen.
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht, wie er das macht.
Ja, das ist ja auch, ich würde das auch gar nicht wollen. Also wenn ich die Superheldenpower hätte wie er, das ist ja, als wenn du irgendwie.
Ja, aber stell dir vor, du bist die Kinder von Christian Scherz.
Hätte ich auch keinen Bock drauf, aber ja. Für ihn ist doch trotzdem richtig geil. Das wäre mir nur egal, ob die Kinder das jetzt doof finden, dass ich gut streiten kann, sollen die Kinder das auch lernen.
Vielen Dank auf jeden Fall, Dr. Christian Scherz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mal so eine Vorstellung davon haben, wie ein sehr erfahrener und erfolgreicher Jurist streitet. Und außerdem haben wir erfahren, dass man keinen heiraten sollte. Also wenn man gerne selber entscheidet, wo man hin in den Urlaub fährt. Zum Beispiel werde ich keinen Juristen heiraten. So, kommen wir zu einer anderen Person, die gut streitet. Richtig, Anne?
Genau, also nicht zu mir, sondern zu Julia Marie Welker. Die ist Präsidentin des Debattierclubs in Hamburg. Und falls ihr euch fragt, was ist nochmal der Unterschied zwischen Streiten und Debattieren. Beim Debattieren gibt es festgelegte Regeln, festgelegte Rollen. Da werden Redezeiten und Zwischenfragen determiniert. Anders als beim Streiten, da hat irgendwann eine Halsschlagalarm wie Currywürste, alle schreien durcheinander, Türen knallen und abends gibt es keinen Sex. So, das ist der Unterschied.
Oh mein Gott!
Klischeehaft, ne? Naja, gut. Im Debattierclub werden dann zum Beispiel so Themen debattiert wie: Sollte ein verpflichtendes soziales Jahr eingeführt werden oder sollte die USA Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen? Also das weicht thematisch minimal von dem ab, worüber ihr oder wir vielleicht so mit der Schwiegermutter oder dem festen Freund diskutieren. Aber man kann sich da wahnsinnig viel rausziehen, denn am Ende geht es ja darum, wie kann ich möglichst überzeugend meine Argumente vorbringen? Und das lernen wir jetzt von Jule. Und wir starten mit der Frage, wie so eine Debatte im Debattierclub so abläuft. Einfach, damit man sich da noch mal so ein bisschen reinführen kann.
Eine Debatte läuft so ab, dass wir eben diese beiden Positionen haben. Pro und Contra, wenn man so möchte, Regierung und Opposition und eben eine Jury. Das heißt, da sind dann nochmal zum Beispiel erfahrene Debattierenden, die dann da sitzen und anhand von Regeln, Kriterien bewerten, welche Seite hat gewonnen. Also welche Seite hat überzeugender dargestellt, dass ihre Sichtweise die Anführungszeichen richtige ist, weil es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt eher, wer war überzeugender. Aber an sich hat man zum Beispiel Kriterien, wie verständlich, wie wasserdicht sozusagen habe ich meine Argumente vorgeführt, wie relevant sind meine Argumente, also rede ich vielleicht auch über eine Zielgruppe, die auch wichtig ist in dem Kontext. Und ein anderer Part, der je nach Stil mal mehr oder weniger mit reinspielt, ist auch das, wie ich das sage. Das heißt, sowas wie, habe ich schöne Beispiele genutzt, nutze ich Metaphern, habe ich vielleicht auch mal einen Witz dabei, also macht es das schön zum Anhören. Wie stehe ich auch vorne, wie ist meine Gestik? Das trägt ja alles dazu bei, dass mein Gegenüber oder in dem Fall halt die Jury mir vielleicht mehr oder weniger auch glaubt.
Schön.
Und das sind so Kriterien, die sich da angeguckt werden.
Und ich kann auch direkt sagen, Gestik und starke Gags habe ich bei einem richtig emotionalen Streit jetzt nicht im Werkzeugkasten.
Naja gut, dabei. Aber es geht ja halt auch im Arbeitskontext.
Ja. Oder so geht das, ist ja. Fangen wir mal an mit der Gestik und auch mit der Mimik. Weil Hand aufs Herz, wer dem Gegenüber versucht näher zu bringen, was ein mieses Arschloch er ist, der hat dabei selten ein mildes Lächeln auf den Lippen. Also ich zumindest habe mich da nicht so im Griff. Also Jule, Gestik, Mimik, wie kriegt man das denn in den Griff?
Ich glaube, es geht sehr viel um die Volatilität. Also wie stark verändert sich auch die Mimik und Gestik oder auch die Lautstärke, auch wie ich spreche, im Laufe der Punkte, die ich vielleicht mache. Wenn ich vielleicht einen Punkt besonders emotional rüberbringen möchte, dann verändere ich da ja auch was. Und ich glaube, worauf man achten sollte, und ich glaube, das ist auch im echten Leben so anwendbar, dass man eine gute Ruheposition hat. Das heißt, dass ich eben nicht bestimmte, ich fiddle mir irgendwie an einem Ring rum oder stehe nicht still, sondern ich stehe gerade ruhig fest vorne und weiß auch, was ich mit meinen Händen mache, wenn ich gerade nicht rede. Und dann, wenn ich einen bestimmten Punkt mache, dass ich dann auch gerade große Bewegungen zum Beispiel mache und dass es vor allem dazu passt. Also, dass es synchron natürlich mit dem ist, was ich sage. Aber darauf würde ich vor allem achten, dass es natürlich wirkt, weil es ist vor allem wichtig, dass man mir glaubt. Und dass man denkt, okay, das hat Hand und Fuß, was ich da gerade sage.
Ich lasse mich ja wahnsinnig einlullen von Menschen, die Ruhe ausstrahlen. Nur ist das in einer Stresssituation ja oft schwer kontrollierbar. Also in einer Gehaltsverhandlung mit der Chefin oder in einem Streit mit dem Freund oder der Freundin, da müsste ich mich schon vorher 2-3 Stunden runter meditieren, um da so halbwegs Ruhe auszustrahlen. Aber es macht natürlich Sinn, ne? Also wenn du die ganze Zeit wild gestikulierst und wahnsinnig rumgreifst und laut bist, dann geht das unter und nervt. Aber wenn du wichtige Aussagen betonst oder zwischendrin mal lauter wirst und dann aber auch wieder ruhiger, dann bleibt es vielleicht ein bisschen besser hängen und wirkt auch nicht so ganz so feindselig.
Kann man auf jeden Fall üben. Kann man ein bisschen drauf achten, wenn man sich schon mal vorbereitet auf einen Disput.
Könnt ihr mal vom Spiegel üben, eure Körpersprache. Was beim Debattieren hilft und vielleicht auch in abgewandter Form beim Streiten helfen kann, ist ein roter Faden, damit man nämlich nicht nur kopflos Gefühle aus sich raus eskalieren lässt, sondern wirklich auch Argumente und irgendwie eine Message hat.
Ich habe ja immer die Möglichkeit, mir Notizen zu machen. Das hilft schon mal. Und zum anderen auch, dass ich mir vorher wirklich Gedanken gemacht habe, was sind denn die für uns wichtigsten Punkte? Wofür stehen wir? Was ist das, was wir verfolgen? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel über das soziale Jahr reden, kann es zum Beispiel eine Strategie sein, wenn ich jetzt Regierung bin, okay, ich möchte auf jeden Fall, dass der Punkt rüberkommt, wir entlasten vielleicht Fachpersonal. Und dass ich mir das irgendwo hinschreibe, so sichtbar, dass ich weiß, okay, alles, was ich vielleicht sage, muss irgendwie darauf wieder zurückkommen. Versus im echten Leben, da ist es ja selten so, dass ich in einem Streitgespräch Notizen mitbringe. Kann, glaube ich, auch ganz sinnvoll mal sein, wenn man ganz wichtige Dinge zu bereden hat. Ich komme häufig in die Situation, dass ich dann gar nicht mehr weiß, worum ging es mir eigentlich. Und ich glaube, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Wenn es wirklich ein wichtiges Thema ist, ich habe vielleicht ein Streitgespräch mit einem Partner oder so und ich möchte unbedingt, dass die Sache überkommt, hey, schreibst du vielleicht auf. Und zum anderen ist es, glaube ich, wirklich, dass ich selber weiß, was ich sagen will, dass ich mir selber glaube. Und ich will immer wieder zurück, worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich?
Das finde ich total schlau. Also man verfängt sich ja häufig irgendwo, bleibt irgendwo hängen.
Klar, wenn du, weiß ich nicht, wenn sich auf einer Party ein leidenschaftlicher Eifersuchtsstreit entfesselt, dann hat man jetzt selten Zeit, sich auf der Toilette noch bei einem Tequila Sunrise
Ja, aber wenn du das häufiger hast, dann kannst du dir einmal überlegen, worum geht's mir eigentlich? Es geht mir darum, dass ich, weiß ich nicht, XY immer die Birne voll knallt und dann mit anderen Frauen flirtet und dann fühle ich mich verletzt so oder ist mir peinlich, sowas kann ja auch sein.
Ich glaube vor allem bei so Arbeitsstreitigkeiten, Diskussionen mit dem Chef und so oder auch so Familien.
Ja, auch. Ja, ist ja gut.
Was ihr vielleicht außer...
Wollte dir helfen.
Ich habe ja nicht, dass wir jetzt noch streiten, weil noch können wir es beide nicht. Und dann kann es nur schlimm enden, weil dann schweigen wir uns beide an und einer knallt eine Tür.
Lass es uns aufs Ende verschieben, ja.
Was ihr vielleicht aus euren privaten Streitigkeiten kennt, ist, man streitet über eine Sache und hat einen bestimmten Wunsch vielleicht. Aber irgendwann streitet man eigentlich nur noch, um Recht zu bekommen und vergisst dabei völlig, was eigentlich mal das Ziel war.
Manchmal muss man da sein Ego ein bisschen austricksen, weil dann das Ego sagt, okay, das Argument kriege ich auch noch entkräftet und lass mich verleiten und sag, ja gut, auf die Schlacht lasse ich mich jetzt auch noch ein, aber dann verschießt man ganz häufig Energie, weil der Gegenüber vielleicht auch irgendwann gar keine Lust mehr hat, weiterzureden. Man hat über die wichtigen Punkte gar nicht geredet. Das heißt, in der Debatte und im echten Leben ist es wirklich, das habe ich mir so angewöhnt, mir zu überlegen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Es geht doch jetzt eigentlich darum, dass ich mich vielleicht unterstützt fühle, wenn mein Partner mit zu meiner Mutter kommt, dass ich vielleicht gemeinsam Zeit verbringen will. Vielleicht ist das auch das Ziel und es wird gar nicht damit gelöst, dass mein Partner mit zu meiner Mutter kommt, aber vielleicht wird es durch irgendwas anderes gelöst. Aber wenn ich mich so darauf versteife, zu sagen, du kommst jetzt mit, weil ist so aus Prinzip, das bringt mich nicht weiter.
Ich finde, das erfordert aber auch immer ein bisschen, dass der andere auch die Spielregeln kennt. Ne?
Ja, ja. Also wir kommen auch nachher bei Herrn Naumann noch dazu, wie man mit Leuten streitet, die an einer konstruktiven Lösung nicht so interessiert
Weil
sind.
Weil manchmal hat man ja schon so viele offene Wunden, so in so einer, gerade in so einer Partnerschaft, und dann will man das auch nicht mehr alles auf sich sitzen lassen und dann wird das ganz große Besteck rausgeholt. Ja.
Es gibt eine Taktik, die ich ab und zu selbst benutze, auch wenn es mir teilweise wirklich komplett widerstrebt. Sich anfühlt, als würde ich meine Seele an den Teufel verkaufen, aber dem Streitgegner zumindest in dem einen oder anderen Punkt auch mal recht geben. Ob man das von Herzen tut oder nur als...
Sag mal, wie machst du das dann? Nee, sag mal, ist das mehr so ein okay? Oder ist das ist eine gute Idee von dir.
Ich glaube, ich sag dann schon so Sachen wie, ich verstehe ja, dass es für dich auch bescheuert ist, wenn ich immer das und das und das mache. Und da hast du schon auch recht, dass das von mir auch irgendwie maximal assig ist. Da muss ich auch irgendwie echt an mir arbeiten. So.
Nur für zukünftige Gespräche, dass ich das ungefähr einschätzen kann, wie ehrlich es dir damit ist. Okay.
Scheiße.
Nee, ist gut.
So. Frage an Jule auf jeden Fall. Ist das denn überhaupt eine gute Taktik?
Ja. Und gut. Ich glaube, das ist nicht nur eine Taktik, sondern ja auch realistisch. Offensichtlich muss es ja eine andere Seite geben, die auch valide Punkte hat, sonst würden wir
ja
gar keine Debatte führen.
Naja.
Und es ist dann gerade wichtig, dann vielleicht darzustellen, okay, ihr habt da recht, aber vielleicht aus den und den Gründen ist unser Argument trotzdem wichtiger, weil unsere Zielgruppe vielleicht wichtiger ist als die, die ihr gerade aufgemacht habt. Deswegen ist es erstens strategisch gut, vor allem, weil es aber auch realistisch ist.
Ja, blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Genau.
Ne?
Ich glaube, was sie sagte, war jetzt natürlich hinten raus sehr aufs Debattieren bezogen, aber ist ja auch im Streit anzuwenden. Ich glaube, zumindest die Grundstimmung ist eine andere, wenn man zwischendrin auch mal dem anderen recht gibt.
So ein Satz wie ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn ist auch sehr deeskalierend, kann ich nur empfehlen.
Hast du es schon mal angewandt?
Nee, weiß nicht, keine
Magst
Ahnung.
Magst du es einfach mal im Selbstversuch, im nächsten Zwist testen?
Sehr gerne.
Jule hat noch ein paar rhetorische Mittel, die euch im nächsten Streit vielleicht ganz gut nach vorne bringen.
Was ich persönlich einfach gerne mache, ist mir natürlich einen schönen Einstieg zu überlegen, damit man die Aufmerksamkeit erstmal hat. Dass ich mir irgendein Beispiel überlege, vielleicht aus einer eigenen Situation erzähle, hey, früher ist mir das und das mal passiert und deswegen reden wir jetzt darüber. Das ist eine Sache. Kann man ja auch gut im echten Leben anwenden, eigene Beispiele mit einbringen. Und ansonsten ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte, was die Technik einfach betrifft, ist, sich vorzustellen, als würde man mit einem Kind etwas erklären, was die ganze Zeit fragt, warum, warum, warum. Und das ist häufig auch so, wenn man Debatten hört, dass man das meistens in die Reden auch mit einbaut. Also meistens ist dann sowas wie, warum ist das wichtig? Lalalala. Warum ist das so? Und so weiter und so fort. Wozu führt das? Also, dass man immer wieder diese Wirkungskette, Warumkette so nachvollziehbar wie möglich baut und rüberbringt.
Es hat ja auch wieder was mit sich drauf vorbereiten zu tun. Ne? Genau. Also klar, man kann sich natürlich nicht auf jeden Streit im Leben vorbereiten, weil manche passieren ja einfach. Aber wenn es so eine Sache ist, die schon lange schwelt, dann kann man das machen. In fast jedem Streit kommt man irgendwann an den Punkt, wo man nicht so richtig weiter weiß. Da sind dann alle Argumente ausgetauscht und auf einem Nenner ist man irgendwie trotzdem noch nicht. Dann kann man natürlich, so wie viele es machen, den Raum verlassen und das Rauchen wieder anfangen. Oder man macht das, was Jule sagt.
Das heißt aber, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich stocke gerade, ist es meistens gut, vielleicht nochmal zusammenzufassen, was hat man bisher gesagt. Vielleicht so, dass es sich nicht so anhört, als würde man alles wiederholen. Aber dass man da nochmal kurz an den Punkt kommt, okay, wo kommen wir denn jetzt eigentlich gerade her? Worüber haben wir geredet? Wieder, worum geht's eigentlich? Dass ich mich da nochmal kurz auffange. Und manchmal kann man auch kurz nochmal fragen, gibt es eine Frage von der Opposition zum Beispiel?
Oder man macht das, was erwachsene Leute normalerweise machen.
Na?
Man geht aufs Klo und fängt an zu weinen. Kann man auch machen.
Ich weiß auch nicht, wie mein Freund reagieren würde, wenn ich nach einem heftigen Streit sage, hat die Opposition noch Fragen. Aber in beruflichen Streitigkeiten total. Oder so Diskussionen kann ich mir auch vorstellen, dass man ja. So wollen wir es erstmal dabei belassen oder hast ja. du noch eine Frage, hast du noch was loszuwerden?
Genau.
Das größte Learning für Jule im Debattierclub ist übrigens das hier.
Ich glaube, der größte Faktor, den ich daraus mitziehe, ist, dass ich viel offener dafür geworden bin, dass es zwei Sichtweisen für ein Thema gibt. Dass wenn ich in einer Konfliktsituation bin, dass wenn ich einfach allgemein am privaten Essenstisch über Themen debattiere, dass ich mich dafür öffne, es gibt eine andere Seite dazu. Niemand hat Recht. Also in der Debatte haben wir eine Jury, die bestimmt, wer gewinnt. Aber der Gewinner hat nicht Recht, sondern der Gewinner hat es überzeugender rübergebracht.
Ich glaube, für so eine tiefenentspannte Grundhaltung bin ich doch zu kompetitiv.
Nee, also, ja, und deshalb rundest du auch jeden Streit mit beleidigte Leberwurst ab.
Ja.
Aber das hat Dr. Christian Schatz tatsächlich auch gesagt. Also in der Rechtsprechung, klar, muss einer Recht bekommen. Aber ansonsten geht es ja wirklich um die Lösung. Und da muss man tatsächlich mal die Perspektiven wechseln. Schadet auf jeden Fall nicht. Macht einen auch entspannter. Oder du bringst die Zeit schneller rum. Was auch immer.
Das stimmt. Aber ich habe trotzdem dieses... Wie gesagt, dieses Kompetitive, dass wenn ich einen Streit in Anführungszeichen gewonnen habe, dann mache ich auch in meinem Kopf Shampoos, Dusche und Siegerehrung. Ja. Da finde ich dann schon richtig geil. Sympathisch, hm? Naja.
Nein, das spricht für dich. Du bist noch ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut und keine Maschine.
Julia Marie Welker, Präsidentin des Debattierclubs Hamburg, danke für deine Zeit und deine Tipps. Man fragt sich ja, ob jemand wie Julia in Streits immer total sachlich und diplomatisch bleibt oder ob die auch mal heult und dem anderen Geschichten von vor 3 Jahren vorwirft oder sowas, ne? Wollen wir, bevor wir zu meinem zweiten Flexperten kommen, einmal
Ablage machen. Zum einen...
Ja, ich habe was vorzubringen.
Genau, darf ich kann's anmoderieren.
Ja, bitte.
Du wolltest ein Hühnchen mit Apple-User Maikrupfen und ihn aber gleichzeitig mit Liebe überschütten, richtig?
Genau. Also, wir bitten euch ja immer wieder, und das mache ich auch hiermit nochmal sehr gerne, wir freuen uns immer sehr über, also wenn ihr uns abonniert und alles, und aber auch wenn ihr uns Bewertungen schreibt. Und das kann man zum Beispiel bei Apple. Und da hat User Mike24EZ geschrieben, Anne und Steffi sind unglaublich sympathisch und haben tolle Radiostimmen. Ihre Themen sind vielseitig und aus unterschiedlichen, immer interessanten Lebensbereichen. Für mich eine absolute Empfehlung. Und wie viele Sterne hat er uns gegeben? 1 von 5. Wer Mike hat, braucht keine Feinde mehr. Das muss man wirklich sagen. Mike, deine guten Absichten in allen Ehren. Aber wenn du nur nett schreibst, das ist so wie, ich finde euch super und jetzt fickt euch. Du musst uns schon 5 Sterne geben.
Also wenn ihr da unter Zeitdruck seid oder nicht gern schreibt, dann im Zweifel einfach die 5 Sterne drücken. Da freuen wir uns genauso wie über einen schönen Text. Noch mehr sogar in dem Fall. Aber irgendwie fand ich es auch wahnsinnig süß.
Ich fand es auch... Ich bin mir halt jetzt unsicher. Findet er uns gut? Findet er uns scheiße?
Mike.
Aber das hält die Beziehung auf.
Ja, Mike, sonst schreibst du nochmal was und wir verzeihen dir beim nächsten Mal auch den 1 Stern. Ist okay, nur dass wir da in Kontakt und im Austausch bleiben, weil vielleicht können wir ja was verbessern. Ich habe noch Post zu erzählen, Post zu bringen. Von David zum Beispiel. Der hat einen Themenvorschlag. Do's und Don'ts im Arbeitsalltag. Fand ich gut?
Ja, finde ich richtig gut.
Und dann noch einer, der kam von Valentin. Wie werde ich Bundeskanzlerin und lohnt sich das überhaupt? Das finde ich schön. Und da habe ich auch richtig Bock auf Politik. Das finde ich richtig gut. Aber Valentin, du wirst wahrscheinlich keine Bundeskanzlerin.
Das also nicht, das können wir schon mal ausschließen.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber vielen Dank, das finde ich jetzt ein super Tipp. Und dann hat uns Ralf geschrieben.
Nur Männer?
Mädchen haben auch geschrieben. Schöne Grüße an alle. Und noch
alle Mädchen.
Alles vorlesen. Und der hat nochmal Feedback zu unserer Heimwerker-Folge gegeben, beziehungsweise er hat eher korrigierend eingegriffen, denn Presssparen kann man doch nochmal reparieren. Also mit ein bisschen Glück und kommt auf die Pressspanplatte an.
Das Einzige, was man nicht reparieren kann, ist ein Herz.
Input gerne über flexikon.ndr.de und ich glaube, 2 von diesen Themen könnten auf jeden Fall demnächst mal eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall, ja.
So bitte.
Frank Naumann ist Kommunikationspsychologe, also im Prinzip jemand, mit dem man nicht streiten möchte. Und wenn, dann kann man auch direkt schon nach dem Hervorbringen erste Argumente die weiße Flagge hissen und sagen, Frank, du wirst am Ende wohl recht bekommen, kürzen wir das ab und legen uns direkt weinend in den Armen. Also der Mann kann kommunizieren, streiten und sicher auch Streitigkeiten gewinnen. Und er hat auch Bücher geschrieben. Steffi, darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen.
Ja, und mein Lieblingswerk ist das 2000er Standardwerk Rauchen und gesund bleiben. Das ist jetzt leider vergriffen. Man kann das nur noch im Antiquariat. Es ist nur noch erhältlich, dann aber auch für den Preis von 1,29 Euro.
Oh, das hätte ich gern.
Ja, du hattest nun gerade Geburtstag, aber...
Ich werde ja wieder Geburtstag haben.
Vielleicht hat es der Nikolaus im Sack.
Eins seiner Bücher heißt Die Kunst des Streitens und in dieser Kunst wollen wir uns jetzt mit seiner Hilfe verwirklichen. Steffi, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass unser wichtigstes Instrument in fast jeder brenzligen Situation Humor ist.
Ja.
Das klappt mal gut, mal gar nicht. Deshalb die Frage an Herrn Naumann, hilft Humor in einem handfesten Streit? Und Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, die Antworten sind in Telefonqualität. Bitte setzen Ihre Hörgeräte ein. Das moderne Ohr ist ja Telekommunikation, Telefonqualität kaum noch gewohnt. Aber Herr Naumann wollte telefonieren und seid doch bitte einfach froh, dass wir uns die Fragen und Antworten nicht per Fax hin und her geschickt haben. Also, hilft uns Humor?
Humor kann helfen, wenn der Humor selbst ironisch ist. Häufig wird ja Humor verwendet, um den anderen anzugreifen. Und dann ist es in der Regel nicht so sinnvoll, vor allen Dingen, wenn dann noch hinterhergeschoben wird, verstehst du keinen Spaß, wenn derjenige dann beleidigt ist.
Aber naja, weißt du, unser fortlaufend angepriesenes Allheilmittelhumor kann auch da helfen. Aber es kann es ja noch nicht gewesen sein. Kommen wir also direkt zu dem, worum es uns eigentlich geht. Und zwar, wie gewinne ich jeden Streit?
Ja, also es ist die Frage, es gibt grundsätzlich zwei Arten, sich zu streiten. Man könnte das auch volkstümlich guter Streit und schlechter Streit nennen. Und zwar hängt das vom Ziel ab. Will man Recht behalten oder will man eine Einigung für die Zukunft schaffen? Wenn man versucht, Recht zu behalten, dann geht es um Gewinnen und Verlieren. Und das endet in der Regel damit, dass gar keiner gewinnt, sondern meistens beide dann irgendwie verschnupft auseinandergehen. Es kommt so gut wie nie vor, dass jemand sagt, okay, du hast Recht, ich gebe nach, ich habe mich geirrt und ja, wir machen das so, wie du das willst. Das kommt so gut wie nie vor, weil dann das Bedürfnis eine Rolle spielt, sein Gesicht zu wahren und sich als Persönlichkeit zu behaupten. Vernünftiger ist das Streiten, wenn man sich streitet um eine einvernehmliche Lösung für zukünftiges Verhalten. Und dann geht es auch nicht um Gewinnen und Verlieren. Also dann gibt es auch nicht unbedingt einen Gewinner oder einen Verlierer, sondern dann gibt es in der Regel, also wenn das erfolgreich ist, gibt es eben eine Einigung, mit der beide leben können.
Aber weißt du, genau das ist ja meine Hoffnung bei jedem Streit, dass wir jetzt anfangen zu sprechen und dass der andere sagt, Mensch, das ist ja der Wahnsinn.
So habe ich
du
das
bist
auch noch
ja
gar
eine
nicht
kluge
gesehen.
Person.
Ja.
Genau. Wir machen es, wie du meinst. Alles gut.
Und dann gibt es ja diesen schönen Satz, wir müssen einen Kompromiss finden. Da denke ich immer, nö, finde ich gar nicht. Ich finde, wir müssen hinkriegen, dass du von meinen Argumenten überzeugt wirst. Was hält denn Herr Naumann von Kompromissen?
Der Kompromiss kann ein gutes Ziel sein. Also ein Kompromiss hat den Nachteil, dass meistens beide was abgeben müssen. Das bedeutet, dass keiner so richtig zufrieden ist. Das kann man an politischen Kompromissen sehr gut studieren. Also zum Beispiel dieses Machtwort des Kanzlers mit den Atomkraftwerken. Das ist ja irgendwie ein Mittelding zwischen der Position der Grünen und der FDP. Aber sie sind beide damit nicht zufrieden. Die FDP ist etwas zufriedener damit, aber sozusagen beide haben ihre Ziele nicht erreicht. Es gibt andere Formen, sich zu einigen oder eine Einigung zu suchen, die häufig erfolgreicher sind.
Was wäre denn ein besserer Ausgang als ein Kompromiss?
Abwechselndes Bestimmen. Also einmal geht es nach meiner Nase, einmal geht es nach deiner Nase. Das kommt auch in der Politik vor. Oder eine Einigung auf verschiedenen Feldern. Also das heißt, du bekommst den Punkt, ich bekomme den Punkt.
Ich wäre ja durchaus Fan davon, wirklich Punkte mitzuzählen beim Streit. Im Prinzip wirklich, wie vorhin gesagt, wie beim Tischtennis. Wer zuerst 21 hat und zwei vorne liegt, der kriegt den Zuschlag. Das fände ich richtig super.
Aber
einfach
wer,
mal spielerisch.
Wer hat denn da die Richtlinienkompetenz, der sagen kann, das war jetzt dein Punkt, das war dein Punkt.
Ich dachte, das ist dann der nächste Streit wahrscheinlich. Ne?
Ich dachte auch gerade schon so, in Monaten, die mit R aufhören, machen wir die Atomkraftwerke an. Und allen anderen machen wir die Atomkraftwerke aus.
Steffi, du hast ja letzte Woche ein bisschen von zu Hause erzählt und gesagt, dass dir gern mal der Tipp gegeben wird, du müsstest in Ich-Botschaften formulieren.
Ja, das würde ich an dieser Stelle gerne wieder zurücknehmen.
Ach so, okay, das haben wir hiermit nie gesagt.
Alles gut.
Da haben wir nie drüber gesprochen. Ich finde das prinzipiell schon super, dass das derjenige einem sagt, mit dem man gerade streitet. Ja. In der Streitsituation würde direkt die Sicherung wegknallen.
Greift mir halt unter die Arme, ich finde es sehr nett.
Es ist hilfreich. Ja. Herr genau man diese Ich-Botschaften? Was ist da dran? Warum sind die denn so wichtig im Streit?
Ja, mit Ich-Botschaften ist das so eine Sache. Ich-Botschaften kommen ja aus der professionellen Therapie. Also zum Beispiel, mir ist unwohl bei der Sache. Ich bin mir unsicher, ob wir das so machen sollten oder ob ich da mitgehen kann. In der Praxis funktioniert das meistens nicht, weil einfach die meisten Leute sind da nicht drin geübt. Also einfach so nach Anleitung aus dem Buch klappt das in der Regel nicht. Dann klingt das künstlich und der andere merkt die Absicht und ist verstimmt. Wenn man das natürlich kann, haben Ich-Botschaften durchaus eine gute Funktion, weil sie den zugespitzten Konflikt entlasten. Also wenn die beiden Partner sozusagen verbal aufeinander losgehen, dann bringt das ein bisschen Ruhe in die Diskussion, weil man redet über sein persönliches Empfinden und nimmt sozusagen den Streit der Sache ein bisschen zurück. Aber ein Streit erschöpft sich eben nicht sozusagen im Therapeutischen, sondern ein Streit hat ja in der Regel einen sachlichen Inhalt, worüber gestritten wird. Da will man eine Lösung finden und das wird man allein mit Ich-Botschaften nicht bringen. Also zwei weitere wesentliche Bestandteile eines Streites sind Verhandlungsführung und alles, was man so unter Kunst der Diplomatie versteht. Da habe ich ein eigenes Buch drüber geschrieben. Das ist also auch ein relativ umfangreiches Gebiet, aber für den Alltag genügen da einige ganz einfache Regeln.
Ist denn ich bin angepisst oder ich finde, du bist ein Arschloch auch eine Ich-Botschaft?
Nee.
Oder doch?
Er hat ja ein Buch darüber geschrieben.
Ja, was ist, wenn das jetzt auch vergriffen ist, ja, wie das Raucherbuch?
Nee, das nicht. Das gibt es
das
noch.
Das gibt's noch.
Warte, ich guck da mal kurz nach und du machst mal
ich
weiter.
Ich mach schon mal weiter. Es gibt ja Leute, die sind, ich sag mal, nicht offen für konstruktive Lösungen. Ich war mal mit jemandem zusammen, der ist ausgerastet, weil er ein Regal nicht an die Wand bekommen hat. Daraus entstand ein Streit und dann habe ich vorgeschlagen, mach doch sonst die Schraube mal da oben rein, also konstruktiv. Er hat sich dann aber dafür entschieden, stattdessen das komplette Konstrukt gewaltsam aus der Wand zu prügeln. Nun gut, also wenn das Gegenüber wirklich gar keinen Bock auf konstruktiv hat, was denn dann?
Trotzdem kann man da als sozusagen kluger Streitführer einiges machen. Denn man kann ihm zum Beispiel Fragen stellen. Statt zu sagen, ich habe die Position, du hast die Position, kann man ihm einfach Fragen stellen. Warum redest du so? Oder warum verfolgst du dieses Anliegen? Oder warum willst du da überhaupt nicht nachgeben? Was ist dir wichtig? Worauf kommt es dir an? Danach zu fragen und aus den Antworten findet man in der Regel Anknüpfungspunkte.
Ich habe das Buch gefunden.
Gibt's das noch?
Die Kunst der Diplomatie. 20 Gesetze für sanfte Sieger. Nicht für taffe Tiger, für sanfte Sieger. Ja.
Na, dann weiß ich ja, was der Nikolaus vielleicht für mich im Sack hat, Steffi. Es gibt hinten raus noch ein, zwei Top-Tipps von Frank Naumann für den praktischen Hausgebrauch, zum Beispiel den hier.
Es ist immer gut, wenn man etwas fordert oder auf die Forderung eines anderen reagiert, immer so zu tun, als sei es ein Vorschlag. Also man sagt nicht, ich verlange oder ich stelle das Ultimatum, sondern ich schlage vor. Und wenn der andere etwas sagt, ich verlange und ich stelle ein Ultimatum, dann sagt man, du schlägst also Folgendes vor. Wiederholt das sozusagen als Vorschlag. Weil das ist, ein Vorschlag heißt immer, es ist verhandelbar.
Das finde ich richtig gut.
Ja, und ob es dann verhandelbar ist, wird die Realität zeigen. Aber ich finde, für den Moment klingt das so versöhnlich. Also so im Gespräch, Gehaltsverhandlung oder sozusagen. Ich würde vorschlagen, ab sofort kriege ich entweder mehr Geld oder ich mache keine Überstunden mehr. Das klingt besser als Herr mit der Kohle, sonst lasse ich Schlag 16:30 einen Stift fallen.
Und von der anderen Seite vor allen Dingen, die andere Seite sagt, es gibt keinen Cent mehr Geld und du kriegst 2 Tage Urlaub weniger. Und dann sagst du so, ja, das nehme ich mal als Vorschlag zu kennen.
Genau, dann schlafe ich mal, da gehe ich nochmal auf Toilette drüber. Da gehe ich nochmal auf Toilette und denke Stunden drüber nach. So, noch ein sehr praktischer Tipp. Nicht alles glauben, was das Gegenüber so im Eifer des Gefechts Schönes behauptet.
Wissen Sie, wir Deutschen haben die Mentalität, dass wir sehr autoritätshörig sind. Das kann man auch immer, wenn man zum Beispiel Seminare macht, ich habe auch Seminare zu dem Thema gemacht, das kann man immer gut beobachten. Wenn ich dann sage, Winston Churchill hat gesagt, glauben das die Leute erstmal. Das ist, wenn sie eine Behauptung hören und das kommt ihnen irgendwie spanisch vor, dann fragen sie immer nach der Quelle. Grundsätzlich, also das mache ich auch immer. Und habe da auch, mir ist auch schon einiges aufgefallen. Also, weil ich habe ja auch einen Freundeskreis und die sind politisch interessiert und kommen dann mit irgendwelchen Geschichten, die sie irgendwo gelesen haben. Und dann frage ich erstmal, wo hast du das her? Was ist da die Quelle? Streiten Sie das nicht, was der andere gesagt hat? Fragen Sie nach der Quelle. Und Sie können dazu sagen, solange ich das nicht belegt kriege, glaube ich das erstmal nicht. Das können Sie ja sagen. Belege mir das und dann glaube ich dir das.
Es ist nur ein Bauchgefühl.
Ja.
Aber dieses Bauchgefühl sagt mir, dass Männer in Führungspositionen das sehr gerne anwenden, etwas behaupten und sich sicher sein, dass das nicht nochmal hinterfragt wird.
Deshalb einfach mal überraschen und nach einer Quelle fragen im nächsten Gespräch. Und noch eine goldene Regel kriegt er auch noch oben drauf von Herrn Naumann. Und zwar erstmal nach Gemeinsamkeiten suchen. Also wo will man denn das Gleiche? Zum Beispiel, wenn ihr mit der besten Freundin streitet, dass man sich viel zu selten sieht und das irgendwie cool wäre, wenn es öfter wäre. Und die sagt, ja, ich habe ja nie Zeit, alles stressig. Erstmal feststellen, naja, wir wollen uns ja beide eigentlich gern sehen und eine gute Zeit haben. Wie kriegen wir das denn hin? Das hat er auch noch als goldene Regel mitgegeben. Frank Naumann war das, Kommunikationspsychologe, Streithahn allererster Güte und Autor des Buches Rauchen und gesund bleiben. Leider nicht mehr lieferbar.
Nachher ist es ein anderer Frank Naumann. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass es der Richtige ist. Sonst habe ich einfach sehr schlecht gegoogelt.
Nun gut.
Und das ist das Fazit.
Humor kann helfen, solange er selbst ironisch ist.
Wer einen Streit kommen sieht, einen Disput nicht mehr umschiffen kann oder will, der soll sich gut mit den Sachverhalten beschäftigen. Wer alles weiß, hat gute Chancen, sich am Ende durchzusetzen.
Man muss gar nicht immer einen Kompromiss finden. Vielleicht kann man in einem Streit auch einfach mal Tischtennispunkte verteilen. Der eine kriegt den Punkt, der andere kriegt den nächsten. Und die guten alten Ich-Botschaften, Bad News für Steffi, funktionieren wirklich und können einen Streit entschärfen.
Die gute Pipi-Pause verschafft einem immer noch ein Zeitfenster zum Sammeln, Nachdenken, Argumente neu ordnen. Den Streitgegner mit falschen Namen ansprechen geht auch, ist in Beziehungsangelegenheiten eher weniger praktikabel, es sei denn, man hat einfach eine sehr bewegte Vergangenheit.
Forderungen immer als Vorschlag verkaufen, das klingt verhandelbarer. Und wenn jemand sehr destruktiv streitet, W-Fragen stellen. Was wünschst du dir? Warum ist das für dich jetzt so ein Reizthema? Wie hättest du es denn gern? Wie darf ich es für dich anders machen?
Gut ist auch, die Position der Gegenseite schon mal durchzuspielen und Argumente direkt abzubügeln.
Falschbehauptungen entlarven, wenn jemand was behauptet, einfach mal nach der Quelle fragen und dabei gerne Ruhe bewahren. Weil wer die ganze Zeit schreit und eskaliert, dem hört irgendwann keiner mehr zu.
Was nicht so klug ist, ist den Zeugen oder den Kumpel der Gegenseite in den Mangel nehmen zu wollen. Der oder die wird vermutlich seinen Freund oder seine Freundin verteidigen. Dann steht es ganz schnell 2-1.
Macht euch vorm Streit Gedanken, wo ihr hin wollt. Zur Not macht euch Notizen. Ich finde, es ist ja manchmal wie so ein Spickzettel in Schulzeiten. Manchmal reicht das schon, wenn man den gemacht hat und in der Hosentasche hat. Man muss den ja gar nicht rausholen. Und auch mal dem Gegner recht geben. Es tut wirklich weh. Es tut richtig weh, aber es hilft.
Alles, was ihr jetzt wisst, am besten nicht in Beziehungsangelegenheiten verwenden, sonst ist euch die Auszeichnung Arschloch des Monats auf jeden Fall sicher.
Ein neues Lieblingskind in der ARD-Podcast-Familie ist kein Virologe, kein Gesundheitsexperte. Es ist Echo Fresh, der ab sofort in der Audiothek podcastet.
Ich bin heimlicher Fan Echo Fresh. Ich weiß so. Wenn jemand so redet,
ne? Dann bist du da schon dabei.
Da bin ich dabei. Also musikalisch hat er mich nicht so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber inhaltlich, das ist echt so ein stabiler Typ.
Stabil, ja.
Köln, Kalk und Mönchengladbach formten diesen Mann. der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Und so heißt sein Podcast, folgerichtig, Fresh Family, vom Bordstein zum Eigenheim. Den macht er nämlich, ist gut, ne? Ja. Den macht er nämlich zusammen mit seiner Frau Sarah Bora.
Die hatte ich ehrlicherweise bisher nicht so auf dem Schirm. Da bin ich allerdings grob die Einzige. Abgesehen davon, dass sie, glaube ich, über 50.000 FollowerInnen bei Insta hat, engagiert die sich in Sachen Feminismus. Die hat Haus, Finanzen und Familie im Griff und die hat sogar, und das bewundere ich sehr, einen Bachelor in Informatik.
Und das ist nicht der, der die Rosen bringt.
Genau. Sprich, falls ihr Fan von diese Pochers seid oder von Isja Klaassen, dann seid ihr womöglich enttäuscht. Fresh Family ist ein Pärchen-Podcast mit Inhalt und Fortwitz und Herz. Surprise, auch das gibt es nämlich.
Sie haben übrigens, ich habe die erste Folge gehört und haben ein Lieblingsstreitthema und das ist Termine, weil Echo nämlich beim Google-Kalender nicht so richtig durchsteigt. Eigentlich, also seine Frau ist so ein Monk, weißt du, sie will immer alles ganz ordentlich haben und ja gut, schon plant schon voraus. Ich finde, das ist eigentlich das, wo man immer mal heimlich dabei sein wollte, wenn ein Rapper nicht weiß, ob heute die gelbe oder die graue Tonne dran ist.
Ich mag das.
Fresh Family, vom Bordstein zum Eigenheim, ab sofort in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Ich bin nicht stolz drauf, aber ja, es stimmt, wenn ich ältere Herren, sagen wir mal 75 aufwärts, alleine auf einer Parkbank in der Sonne eine Kugel Stracciatella-Eis essen sehe, dann rührt mich das so an, dass ich direkt heulen muss. Und das ist keine theoretische Vorstellung, sondern es ist dreimal exakt so passiert.
Ich habe ja Erfahrung mit älteren Männern, also beruflich, wenn die da sitzen und eine Kugel Stracciatella-Eis essen, dann frag sie doch lieber, ob du ihnen aufhelfen sollst, weil ich weiß, manchmal ist das schwierig, nochmal in Gang zu kommen.
Manchmal sitzen die zweite halbe Stunde da gar nicht freiwillig.
Stehst du da und weinst
schon
und in
Eis.
Wirklichkeit ist er Werner, der kommt da gar nicht mehr weg. Krempel mal die Ärmel besser hoch.
Ja.
Es ist eine Leidenschaft, die wir ein bisschen teilen. Wir haben beide einen Softspot für Senioren und Seniorinnen.
Ja.
Mein Herz schlägt ja für das offizielle Wappentier des Norddeutschen Rundfunks, Carlo von Thielemann.
Dein Carlo.
Ja, mit dem habe ich schon lange eine Art Hobby-Podcast. Es macht sehr viel Spaß.
Eine heimliche Podcast-Affäre
habe ich. Aber ich habe von dem auch viel gelernt.
Die Grauzone, können wir einmal auch den Namen sagen.
Ja, das stimmt, die Grauzone. So. Ich habe von dem viel gelernt, weil ich war immer sehr interessiert, was da auch so auf uns zukommt.
Mit Ü70, Ü80.
Ü70. Und folgende Lebensweisheit gebe ich hier mal ungefragt preis. Wenn man seit 50 Jahren sexuell aktiv ist, dann wird es irgendwann langweilig. Es ändert sich nämlich nichts. Also da fehlt ein bisschen Innovation.
Da hilft auch der Swingerclub irgendwann
manchmal
nicht mehr.
Manchmal einfach gar keinen Bock mehr, ja.
Ah.
Aber auch sonst ist die Ü70-Generation wahnsinnig interessant. Was beschäftigt die? Was fehlt denen? Was haben die noch für Träume? Und was geht denen vielleicht total auf den Keks bei uns, an der jüngeren Generation?
Ist ja gar nicht irgendwie ist es ja so, jede Generation macht so sein eigenes Ding. Die Teenies daddeln GTA, die Gen Z trinkt Mate und gründet Startups, die Gen Y will Work-Life-Balance und ein bezahlbares Lastenrad und die Best-Ager, die von dir gerade schon zitierten, die wollen ihre Ruhe, die wollen ihr hart verdientes Geld anlegen. Aber wo sind die Schnittmengen? Es muss da irgendwelche Schnittmengen geben, vor allem zwischen den sehr Jungen und den sehr Alten.
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, man ist immer so sprachlos. Man traut sich, vielleicht trauen sich ältere Leute auch einfach gar nicht zu sagen, du weißt, was ich gerne mit dir machen würde. Ich würde gerne mit dir, verstehen Sie, Spaß gucken. Und sonst gar nichts.
Ja.
So, wird einfach nicht ausgesprochen.
Wir bauen eine Brücke.
Wir versuchen es mal. Am 6. November startet die ARD-Themenwoche Wir gesucht. Und Anne und ich haben uns überlegt, welches wir suchen wollen.
Mhm.
Und wir wollen irgendwie einen sozialen Kit finden, den man zwischen dieses Generation Gap schmieren kann. Es muss ja irgendwelche Gemeinsamkeiten geben. Dinge, die man füreinander machen kann oder voneinander lernen kann. Und wenn es Cheats bei GTA und Haushaltsmittel gegen Rotweinflecken sind, wir nehmen alles mit.
Better Together. Was können Jung und Alt voneinander lernen? Das ist unser Thema im nächsten Flexikon.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Lass runter! Vorsicht! Vorsicht!
Das ist gar nicht so leicht! Die wiegen Tonnen!
Sie sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt?
Sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen.
Kunstfälscher richtet Millionenschaden.
Wo sind Hitlers Bronzepferde?
Hinweis auf verschollene Nazi-Kunst.
Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
Mein Name ist Torben Steenbuck und ich bin Lenore Lötsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf, erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen.
Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen.
Da geht der Puls ein bisschen hoch.
Dass man dann so einen Jagdinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte.
Ich habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen und so, jetzt hör mal ganz genau hin.
Das Regenrohr.
Über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind.
Sprechen mit Experten und Zeugen.
Sauber?
Moin, Frau Sauer. Ich stehe.
Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt. Gehen Sie zum SOS Kindergarten in der Waldstraße.
Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos.
Kunstverbrechen, der True Crime Podcast von NDR Kultur.
Abonniert den Podcast am besten direkt in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Dann verpasst ihr keine Folge.